Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist immer schön, euch zu besuchen. Und wir werden lesen aus 1. Korinther 12 erstmal, ab Vers 29. Das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 29. Und wir lesen durch bis Ende Kapitel 13. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in der Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Ich werde einige Verse überspringen und den Anfang noch von Kapitel 14 lesen. Strebt nach der Liebe. Amen. Ich bete einmal noch kurz mit euch zusammen. Vater, es ist eine große Ehre, dein Wort verkündigen zu dürfen. Es ist auch eine große Gefahr, denn ein Wort sagt, dass wenn wir es falsch verkündigen, wir großes Gericht, dass du richten wirst und dass du uns strafen wirst dafür. So bitte ich dich, dass du mich dazu befähigst und deinen Geist gibst. Ich danke dir, dass die Gültigkeit und die Autorität deines Wortes nicht an dem hängt, der sie verkündigt. Ist nicht ein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. So bitte ich dich, dass du wirkst heute Morgen, dass du deine Gemeinde belebst zu lieben und dass wir dein Wort verstehen und es anwenden. Amen. Amen. Ich habe eine Frage an euch. Die Kinder sind jetzt schon weg, das heißt, ich frage nicht die Kinder. Aber die Geschichte von Gladys Aylward kennen wahrscheinlich die meisten oder viele von euch. Das war die Geschichte, unsere Kinder würden sagen, das ist die Geschichte mit den Augen, weil Gladys Aylward, die hatte ja den Wunsch als Kind, dass sie blaue Augen haben könnte und sie hat dafür gebetet und sie war frustriert, dass Gott ihre Gebete nicht erhört hat für blaue Augen und das war die Frau, die später in ihrer Arbeit in Indien merkte, wie es viel leichter war für sie wegen ihrer braunen Augen mit den Indern in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, wir lernen aus dieser Geschichte einige Dinge und das, zum einen lernen wir, dass Menschen sich schnell Dinge herbeisehnen. Also hätte ich nur oder könnte ich doch nur oder oh, dass Gott mich dafür begaben würde. Und die Lektion in der Geschichte ist, dass Aylward etwas Besseres entdeckt hat. Etwas, was von größerem Wert war als dieser Kindheitswunsch. Und wir lernen, dass eine Sehnsucht oft dadurch aufhört, dass wir etwas Besseres finden oder etwas Besseres lieben lernen. Sie hat ihren Missionsdienst an den verwahrlosten Kindern lieben gelernt und die Augenfarbe blau, die verlor plötzlich ihren Wert. Sie wünschte sich diese Farbe nicht mehr. Und die Logik ist ähnlich in unserem heutigen Text. Wir haben heute das Hohelied der Liebe zusammengelesen und die Logik, nämlich, dass die Entdeckung von etwas Besserem die Macht hat, unsere ganze Ausrichtung, unser Denken über andere Dinge zu verändern. Das sehen wir besonders gut, wenn wir erst diesen Blick auf den Kontext von 1. Korinther 13 werfen. Und so lasst uns direkt einsteigen. Ich möchte nochmal Vers 31 lesen von 1. Korinther 12. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Was Paulus hier macht, ist, dass er erst einmal über etwas redet, was in den Augen der Korinther wertvoll war. Er sagt, eifert aber oder strebt aber eifrig nach den größeren oder vorzüglicheren Gnadengaben. Und dann, wenn wir den weiteren Kontext vom 1. Korintherbrief dazu nehmen, dann sehen wir, dass bei dieser Gemeinde in Korinth ein großer Fokus auf Gnadengaben war, auf die vorzüglichen Gnadengaben. Wir könnten sagen, auf große Gaben und große Taten. Mit dem Wort Gnadengaben oder Charismata im Griechischen meint Paulus die übernatürlichen Gaben, die der Heilige Geist eben manchen Menschen in der Gemeinde schenkte. Gott gab gerade in der frühen Gemeinde viele übernatürliche Gaben. Und wenn man den Korintherbrief liest, dann merkt man, das war nichts Außergewöhnliches für die Korinther. Gott benutzte diese Gaben als Zeichen und als Beweis für die Wahrheit des Evangeliums auch in Korinth. So lesen wir einige Verse später in Kapitel 12, Vers 28, Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung verschiedener Sprachen. Und das waren Menschen unter ihnen, unter den Korinthern. Wir sehen das im Kapitel 14, dass Paulus über einzelne Geschwister redet, die Sprachen reden, oder über Propheten unter ihnen. Und Paulus gibt Anweisungen, wie sie diese Gaben im Gottesdienst eben nutzen sollten. Und Paulus sagt auch, dass die Korinther gerade auch mit diesen übernatürlichen Gaben, sie eine Art Brief waren an alle Menschen, wo der Heilige Geist hier sozusagen sein Siegel auf diesen Brief des Evangeliums gibt. Das lesen wir zum Beispiel im 2. Korintherbrief in Kapitel 3. Und die Folge war, wir sehen das in Kapitel 12 bis 14, dass das Thema der Geistesgaben sehr präsent war in der Gemeinde, aber auf eine falsche Art und Weise. Es gab einen starken Fokus auf bestimmte Gaben und Fähigkeiten, mit einem Fokus auf bestimmte Persönlichkeiten auch, innerhalb der Gemeinde verbunden. Und auf so eine Art und Weise geschah das, dass auch Streit verursacht wurde dadurch. So muss Paulus schreiben im 1. Korinther 3, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr es jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der etwas, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ihre Gaben haben sie dazu gebracht, dass sie aufgebläht waren. Er sagt in Kapitel 4, Vers 6, das aber, meine Brüder, habe ich mich und Apollos bezogen um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. In anderen Worten, die Korinther hatten also ein Gefühl für den Wert dieser übernatürlichen, beeindruckenden Gaben. Prophetie war beeindruckend. Propheten, die zum Beispiel die Macht hatten, eine Hungersnot in Judäa vorauszusagen. Das musste sehr beeindruckend gewesen sein. Es war sehr beeindruckend, dass viele frühe Christen nach Pfingsten in anderen Sprachen reden konnten, die sie vorher nie gelernt hatten. Und die Korinther hatten zwar ein Gefühl für den Wert dieser Gaben, aber die Korinther hatten wenig Sinn für den Wert der Gabe der Veränderung des Herzens durch den Heiligen Geist. Sie kannten nicht diese Art von Selbstdisziplin und Enthaltsamkeit und Aufopferung, die Paulus zum Beispiel in Kapitel 9 beschreibt. Er sagt dort, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Und sie kannten diese Art von Einstellung nicht, oder sie kannten sie nur wenig. Sie kannten kein Leben, welches das Ziel hatte, andere für Christus zu gewinnen und dabei sich selbst völlig zu entsagen. Oder sie kannten es vom Leben von Paulus, aber es hatte ihr eigenes Leben wenig ergriffen. Und wir können sagen, sie schätzten sie schätzten falsch. Sie schätzten disproportional, könnte man sagen. Das eine schätzen sie zu viel und das andere schätzen sie so wenig. Sie schätzen unverhältnismäßig. Und das ist die Frage, die auch wir uns stellen können. Was ist mit den Dingen, die wir schätzen? Wir sind eine andere Gemeinde oder ihr seid eine andere Gemeinde, als die Korinther waren. Aber welche Fragen stellen wir uns? Oh, wenn ich doch nur blaue Augen hätte oder einen Ehepartner, einen erfüllenderen Job, einige interessantere Begabungen. Oh, wenn meine Gemeinde doch nur, oh, wenn in unsere Ehe doch nur, wenn unsere Familie doch nur. Und als Menschen machen wir ständig solche Wertaussagen und sprechen wir ständig innerlich auch solche Wünsche aus. Mit unserem Herzen. Und für Paulus würde dieser Wunsch, diese Sehnsucht für die Korinther lauten, oh, wenn sie doch nur Liebe hätten. Sie hatten den Vorteil und den Nutzen der Liebe für sich selbst nicht verstanden. In anderen Worten, für die Korinther war Nächstenliebe nur eine Pflicht. Liebe ist eine Pflicht, nicht wahr? Es ist sogar die höchste Pflicht, die wir haben, den Herrn, unseren Gott zu lieben, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Aber das war nur ein Gebot für sie. Ohne Reiz und ohne Sehnsucht, ohne ein Gespür auch für die Schönheit der Liebe. Und das ist der Grund, weshalb Petrus jetzt über die Vortrefflichkeit der Liebe redet. Und was Paulus hier nicht macht, ist auch eine wichtige Beobachtung. Diese übernatürlichen Gaben der Sprachenrede, die werden von ihm nicht kleingeredet. Im Gegenteil, er bestätigt ihr Empfinden für deren Vortrefflichkeit. Er sagt, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Aber er geht hier auf das Verhältnis ein. Also im Verhältnis zu diesen Dingen gibt es etwas, was uns mehr einnehmen sollte. Und das sagt er dann im zweiten Teil von 1. Korinther 12, Vers 31. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und darum geht es dann in Kapitel 13. Und er argumentiert in Kapitel 13 für diese eine Sache im Wesentlichen, nämlich die Vortrefflichkeit der Liebe. Und er wirbt sozusagen für diese höhere Gabe. Er will sie den Korinthern lieb machen. Er will ein Verlangen in ihnen wecken. Und der Heilige Geist will in uns ein Verlangen wecken nach der Liebe in unserem Leben. Und Paulus sucht damit unsere Freude und er fordert uns auf, für uns selbst das Beste zu suchen in der Liebe. Und wir möchten jetzt zusammen dieser Argumentation von Paulus im ganzen Kapitel 13 folgen. Und ich habe bereits gesagt, dass Paulus für die Größe und den Wert der Nächstenliebe argumentiert. Und ich glaube, dass Paulus wirklich im ganzen Kapitel 13 auf dieses eine Ziel hinarbeitet, den Korinthern diese Liebe schmackhaft zu machen, weil er endet auch wieder mit einem sehr ähnlichen Gedanken wie der, mit dem er angefangen hat. Er sagt dann im Kapitel 13, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und dann sagt er, strebt nach der Liebe. Das heißt also, dass 1. Korinther 13 nicht primär dafür gegeben ist, dass wir wissen, wie Nächstenliebe aussieht. Es macht das auch natürlich. Wir lernen viel über die Liebe in diesem Kapitel, aber es ist in erster Linie keine Anleitung für uns. Es ist auch nicht primär und nur eine Aufforderung zu lieben, obwohl die Bibel das an anderer Stelle sehr dringlich und sehr deutlich macht und wir das auch hier berechtigt hineinlesen werden. Aber der Zweck des Kapitels ist wirklich, dass wir eine Lust bekommen auf diese höhere Gabe und diesen Wert beginnen klarer zu sehen. Gott will also, dass wir wissen, weshalb wir nach Liebe streben sollen. Wieso ist Nächstenliebe in unserem Leben so wertvoll? Weshalb ist sie so nützlich auch, so bereichernd, so angenehm für das geistliche Leben in uns? Wieso so friedvoll, so ein großer Genuss in jeder menschlichen Beziehung? So eine größere Bereicherung für andere, aber auch für uns selbst. Und wir wollen diese Argumentation von Paulus anschauen. Ich habe das unterteilt in drei Punkte. Ich glaube, man kann dieses Kapitel gut in drei Schlagpunkte aufteilen. Erstens ist es der Wert der Liebe in Bezug auf Gott. Der Wert der Liebe in Bezug auf Gott. Dann zweitens der Wert der Liebe im jetzigen Leben. Und drittens der Wert der Liebe aufgrund ihrer Beständigkeit. Und wir wollen uns den ersten Punkt anschauen, der Wert der Liebe in Bezug auf Gott. Und ich lese die Verse 1 bis 3 hier noch einmal vor. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge besetzt habe, keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib dahingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. In dieser Aufzählung haben alle Punkte eigentlich eine Gemeinsamkeit. Es sind alles äußerliche Handlungen der Religion. Und ich meine Religion jetzt nicht im negativen Sinne, sondern Religion als die Zusammenfassung eines gottesfürchtigen Lebens. Und das sind alles äußerliche Handlungen von Religion. Es waren sehr, sehr große sogar, sehr beeindruckende äußerliche Taten der Religion. Also wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, die Korinther konnten in fremden Sprachen reden, und Paulus sagt, selbst wenn ich in Engelzungen reden könnte, wenn ich Zungenrede sozusagen auf Steroiden hätten, also auch mit Engeln kommunizieren könnte. Und Paulus redet hier, glaube ich, klar hyperbolisch, also er übertreibt. Diese Vers ist nicht dazu da, das zu sagen, dass Menschen wirklich eine Gabe bekommen können, eben in fremden Stimmen zu reden oder in Engelstimmen zu reden, in Sprachen, die niemand verstehen kann. Das ist genauso, wie er dann etwas später sagt, wenn ich alle Geheimnisse wüsste. Ja, das wird nie geschehen bei einem Menschen. Er sagt es ja im gleichen Kapitel noch, dass alle Erkenntnis Stückwerk ist. Oder dass der Begriff Berge zu versetzen ist ein klassischer Ausdruck, ein Hebraismus im Hebräischen, ein Ausdruck für das Unmögliche zu schaffen. Oder wenn ich alle meine Habe austeile, wenn ich Leib dahin gebe, um verbrannt zu werden, da meint er großen Einsatz bis zum Äußersten, was für einen Menschen möglich wäre. Und er sagt dann, dass jede äußerliche religiöse Handlung, sei sie noch so groß, wertlos ist ohne die Liebe. Er spricht von einem tönenden Erz oder einer klingenden Schelle. Und ich glaube, von der Wortwahl hier meint Paulus wahrscheinlich laute, unangemessene Geräusche. Also ohne Liebe sind die größten religiösen Werke einfach nur Lärm. Also jegliche Geistesgabe, jegliche Gaben in der Gemeinde, sogar jeder Einsatz, jede Selbstaufopferung ist nichts, wenn sie nicht mit Liebe durchzogen sind. Und vielleicht hast du das schon erlebt, es gibt Menschen, die sind so begabt und vielleicht beeindruckende Persönlichkeiten oder Lehrer, wie es bei den Korinthern auch etliche waren, aber es gibt dann diesen Moment, wo du erkennst und wo der Glas klar wurde, dass da keine Liebe ist bei der Person. Und es kann eine Aussage sein, eine Handlung der Person. Und ab diesem Moment wird irgendwie ihr ganzer Dienst unerträglich. Und es wird für uns wertlos. Und die Hauptstoßrichtung ist diese Verse ist, dass diese Dinge in erster Linie für Gott wertlos sind und dann als zweites, als Folge dessen auch für den, der sie tut. Also erstens, sie sind für Gott wertlos. Es sind ja religiöse Werke. Es sind Werke, die bewusst mit dem Ziel getan werden, Gott zu gefallen. So wie Paulus den Korinthern im Kapitel 4 gesagt hat, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Das ist zumindest das, was wir bekennen, wenn wir religiöse Werke tun. Und wenn also Paulus sagt, wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetze, meint er, wenn ich für Gott Großes tun würde. Und wenn er dann sagt, wenn ich keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, meint er, dann wäre ich nichts vor Gott. Na, vor uns könnten wir was sein. Und diese Korinther waren vor sich selbst sehr beeindruckende Menschen. Und vor anderen auch. Sie konnten andere beeindrucken. Wie viel mehr, wenn sie ihren Leib dahin gegeben hätten. Aber nein, vor Gott, sagt Paulus, wäre ich nichts. Er sagt also, dass jegliche äußerliche religiöse Handlung ohne Liebe vor Gott nichts ist. Und Geschwister, lasst uns mal über das Ausmaß dieser Aussage denken. Was bedeutet das wirklich? Das bedeutet, du kannst der treueste Bibelleser sein. Wenn du nicht in deiner Liebe und in deinem Begehren nach Gott wächst und dein Bibellesen von Liebe angetrieben wird, ist das absolut wertlos für den Herrn. Du kannst jeden Tag eine Stunde Gebetszeit einplanen. Du kannst theologische Bücher lesen, deinen Kindern viel Bibelwissen mitgeben. In der Gemeinde aktiv sein, Ämter besetzen, beeindruckend predigen, sodass andere staunen vielleicht über die Weisheit deiner Worte. Und es kann trotzdem wertlos sein vor Gott. Und das ist so eine ernüchternde Aussage, nicht wahr? Und der Grund ist einfach, dass Gott unsere äußerlichen religiösen Handlungen nicht braucht. Er wird nicht von Menschenhänden gedient, sagt Paulus in Apostelgeschichte 17. Er sagt, wenn er Hunger hätte, so würde er es uns nicht sagen, Psalm 50. Und bei uns ist es anders, nicht wahr? Wenn wir in finanzieller Not sind, wenn wir Schulden haben und jemand gibt uns 10.000 Euro Geld, aber er hasst uns eigentlich, er tut es nicht aus Liebe, dann nehmen wir das Geld trotzdem, nicht wahr? Oder wir sind trotzdem dankbar für die Hilfe. Und der Grund ist, weil wir Menschen angewiesen sind auf diese äußerlichen Handlungen der Liebe. Aber Gott ist nie in finanzieller Not. Und für Gott hat deswegen die äußerliche Handlung an und für sich hat keinen Wert. Aber wenn wahre Liebe in unseren Diensten ist, dann sieht Gott seine eigene Liebe in uns ausgeschüttet. Er sieht sozusagen eine Reflexion in uns, seiner eigenen Herrlichkeit. Und das macht den Dienst wertvoll für Gott. Und wir sehen hier auch, dass weil durch diese Liebe unsere Dienste in Gottes Augen wertvoll und nützlich werden, so wird auch ein Wachstum in der Liebe für uns nützlich. Also es ist nicht nur so, sagt Paulus, dass ich ohne Liebe nichts wäre vor Gott. Also, dass ich Gott nichts nützen würde, sondern er sagt im Vers 3, so nützt es mir nichts. Und die Stoßrichtung der Argumentation ist ja gerade, welchen Nutzen der Mensch selbst hat durch die Liebe. Und es ist von großem Nutzen für den Menschen, vor Gott als nützlich und angenehm empfunden zu werden. Welchen Nutzen haben wir doch selbst davon, wenn wir dann vor dem Richterstuhl Christi stehen, mit Armen voller wertvoller Gaben, die in seinen Augen nützlich und wertvoll sind. Dies wird für uns zum großen Nutzen sein, nicht mit leeren Händen vor unserem König stehen zu müssen. Und nicht sagen zu müssen, ich habe große Dinge getan, ich habe beständig in der Gemeinde gedient, mich aufgeopfert, alles hingegeben, aber die Liebe war nie eine Priorität für mich. War nie das, was mich trieb, diese Dinge zu machen. Und dann zu hören, wertlos, wertlos. Also wir haben über den Wert der Liebe für uns in Bezug auf Gott nachgedacht. Und wir kommen zum zweiten Punkt, nämlich den Wert der Liebe im jetzigen Leben. Nun, Paulus hat in den ersten Versen meines Erachtens klar für diesen Wert argumentiert und am Anfang und am Ende des Kapitels. Und somit sind auch die Verse 4 bis 7 auch in diesem Sinne zu verstehen, dieses hohe Lied der Liebe. Und Paulus schreibt hier ein wunderschönes Gedicht mit lauter Parallelismen, kurzen aufeinanderfolgenden Aussagen, die sich gegenseitig wunderbar ergänzen und im Kontrast zueinander stehen und sich gegenseitig erklären. Und einige der schönsten Gedichte von Goethe entstanden nach einem Aufenthalt in den Schweizer Bergen. Es ist wie wenn Paulus diesen Weg der Liebe kennen und lieben gelernt hat und jetzt für die Korinther unten im engen Tal der Selbstsucht diese Schönheit und Edelhaftigkeit der Liebe da oben beschreibt. Paulus sagt, schaut euch an, wie vortrefflich die Liebe ist. Sie ist für euch zu großem Nutzen, strebt nach ihr. Und wir wollen jetzt einige dieser Eigenschaften durchgehen und überlegen immer, wie sehr diese Eigenschaften dem Menschen nützlich sind, wie wertvoll sie für uns sind in unserem Alltag. Und so schreibt Paulus, dass die Liebe langmütig ist. Dieses Wort wird oft im Neuen Testament einfach als geduldig übersetzt. Und es ist eine Geduldigkeit im Kontext des Miteinanders. Es meint eine Geduld mit dem Nächsten, auch wenn man Schwierigkeiten hat mit der Person. Oder wenn diese Person einem Schaden zugefügt hat. So spricht zum Beispiel der Knecht, der seinem Meister 10.000 Talente schuldet und ihm daher einen großen finanziellen Nachteil bringt. Er sagt, Herr, habe Geduld. Also makrotymei, das ist das gleiche Wort, was hier benutzt wird. Herr, habe Geduld mit mir. Und hier im 1. Korintherbrief ist wahrscheinlich gerade diese Geduld mit anderen, die gegen uns sündigen, gemeint. Paulus hatte so eine Situation in Kapitel 6 angesprochen, wo Geschwister gegeneinander ins Gericht gingen. Und es ist diese Art von liebender Langmut gemeint, von der Jesus in der Bergpredigt redet. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und Paulus wird im nächsten Vers, dann in Vers 5, Folgendes anfügen. Sie, also die Liebe, lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und das beschreibt eben gerade ein langmütiges Herz. So lasst uns darüber nachdenken, in welchen Situationen Langmut erforderlich ist. Es kann sein, dass dein Arbeitskollege dich unfair behandelt. Oder ein Schüler in der Schule vielleicht einen schwierigen Charakter hat. Dass Menschen gegen dich sündigen, rücksichtslos sind. Dass Nachbarn unfreundlich sind, schlechte Gerüchte verbreiten über dich. Dass Menschen mit uns streiten wollen wegen irgendwelchen irdischen Vorteilen. Das sind Situationen, wo uns mit Spott begegnet wird, mit Ablehnung oder offener Feindschaft. Wo wir gereizt werden, wo unsere Schwächen und Nachteile besonders hervorgehoben werden. Es können Situationen sein, wo mit dem Ehepartner zusammen, wo auch nachdem wir Dinge angesprochen haben, immer wieder gewisse Sünden wiederholt werden zu unserer Frustration. Es kann ein Kind sein, welches schwierig und rebellisch ist oder einfach langsam ist zu lernen und immer wieder durch Sünde uns stört oder behindert. Es können Geschwister sein in der Gemeinde. Vielleicht auch Älteste, die unserer Meinung nach Fehler gemacht haben. Oder Geschwister, die uns unfreundlich oder kalt oder genervt oder desinteressiert begegnen. Ja, es können in Gemeinden auch große Sünden an Geschwistern geschehen. Manchmal ohne unmittelbare Aussicht auf Buße oder auf Einsicht. Und ich denke nicht, dass, und ich bin zuversichtlich, dass das in eurer Gemeinde nicht so ist, aber wir müssen realistisch sein, dass diese Dinge auch passieren können in Gemeinde. Und das sind alles Situationen, wo es sehr leicht ist, sich zu beschweren, sich zu empören, laut zu werden oder sich zurückzuziehen, zu schmollen, kalt zu werden, sich zu verteidigen. Und nun lasst uns darüber nachdenken, wie Langmut in solchen Situationen aussieht. Und der erste Aspekt ist, Langmut ist Selbstbeherrschung. Sprüche 16, Vers 32 sagt, besser ein Langmütiger als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Selbstbeherrschung meint, dass wir nicht aus den Emotionen heraus und ohne nachzudenken uns verteidigen oder andere kritisieren. Es ist eine Selbstbeherrschung mit dem Ziel, das Richtige und das Gute zu tun. Und es kommt immer wieder mal der Punkt, wo wir, auch wir Christen, uns verteidigen sollen. Aber Langmut ist langsam dazu und wird es nur in der äußersten Notwendigkeit tun und sich viel lieber übervorteilen lassen. Es gibt auch Situationen, wo wir andere zurechtweisen müssen für Sünden. Aber der Langmütige weiß, welche Situationen er braucht. Und wo er eine Sünde zudecken soll. Er kann warten, bis die Gedanken sortiert sind und bis die passendere Gelegenheit da ist. Der Langmütige ist wie ein Chirurg, der sich nicht einfach mit einem Skalpell auf den Patienten stürzt, sondern vorher den OP-Saal und seine Instrumente sorgfältig vorbereitet und dann genau im richtigen Moment den richtigen Schnitt macht. Also Langmut ist eine Selbstbeherrschung mit dem Ziel, das Gute zu tun. Langmut bedeutet auch, innerlich ruhig und gelassen zu sein. Das Wort beinhaltet auch eine innere Gelassenheit. Der langmütige Mensch, der es nicht nur äußerlich beherrscht, sondern lässt sich auch innerlich nicht in Unruhe bringen. Wir sagen im Deutschen Langmut. Sie haben immer noch den innerlichen Mut und die Freude und den Frieden, der sie nicht erschüttert, der nicht erschüttert wird. Also wenn ein Kind zum Beispiel immer wieder mit dem gleichen Fehlverhalten provoziert, dann bedeutet Langmut, dass wir innerlich ruhig bleiben. Dass unser Herz nicht wie ein Sturm auf dem Meer ist, dessen Wellen aufgeworfen werden und toben, sondern der Langmutige hat ein Herz, was wie ein Teich ist, wie eine ruhige See. Und es ist nicht nur, dass die Liebe uns innerlich ruhig macht, sondern diese Ruhe lässt uns auch weise und bedacht reagieren, auch wenn wir gerade beleidigt wurden oder angegriffen wurden. Ein zorniger Mann erregt Streit, in Sprüche 15, Vers 18, aber ein Langmütiger stillt den Zank. Und dann, Langmut bedeutet Freude und Fröhlichkeit bei Feindseligkeit. Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Und das heißt nicht, dass wenn wir langmütig sind, dass wir nicht betrübt werden können. Es bedeutet nicht, dass wir keinen Zorn verspüren können. In gewisser Weise sollen wir, auch wir Eltern zum Beispiel, Zorn verspüren, wenn Kinder sich versündigen. Und diese Dinge sind nicht an und für sich notwendigerweise Sünde, aber es bedeutet, dass diese inneren Regungen nicht die Macht haben, unsere Freude zu zerstören. Das heißt, unsere Freude soll gleichzeitig erhalten bleiben. Das heißt, wenn du so gekränkt wurdest, dass du dich nicht mehr am Wort Gottes freuen kannst, dann bedeutet das, dass wir zu wenig Langmut haben, dass es keine Liebe ist in unserem Herzen. Oder dass wir missmütig werden oder mürrisch oder depressiv durch die Sünden anderer und immer nur das Negative sehen, das ist keine Langmut. Und vielleicht als Letztes zu Langmut. Langmut ist auch lang. Langmut hat eine innere Stärke über eine sehr lange Zeit hinweg. Liebt einander anhaltend, sagt Petrus. Und Paulus sagt deswegen auch nachher, die Liebe erträgt alles und erduldet alles. Und Langmut oder echte Liebe hält den schwierigen Arbeitskollegen, den schwierigen Chef aus, wenn es Gott so führt, über Jahre oder Jahrzehnte. Wir haben in unserer Kultur die Neigung, unsere Liebe gegenüber anderen sehr dramatisch oder überschwänglich darzustellen. Ich weiß noch, ein Freund von mir an der Schule, der hat als seine erste Freundin, also die erste Freundin kennengelernt hat, ihr jeden Tag eine Rose gekauft. Und er wurde berühmt dadurch in der ganzen Schule, vor allem bei den Mädels. Aber er hat sie nach einem Jahr wieder verlassen. Und wahre Liebe aber hat die Stärke eines Marathonläufers. Liebe ist ein langer Dauerlauf von kleinen, regelmäßigen, gütigen Handlungen und dem geduldigen Aushalten der Sünden und Schwächen anderer. Und wir haben also gesehen, dass das Wort Langmut bedeutet, eine innere Stärkung, eine Selbstbeherrschung zu haben, eine Ruhe und Gelassenheit. Und wir können jetzt doch sagen, das ist doch besser, diese Stärke zu haben, als sie nicht zu haben, nicht wahr? Wir haben in Sprüche gelesen, besser ein Langmütiger als ein Starker. Also noch besser als große Macht oder ein starker Mensch zu sein, ist es die Langmut, die Stärke der Langmut zu haben. Was für ein Nutzen ist die Langmut für unser Leben in dieser Welt? Den Langmütigen wird die Sünde des Mitmenschen nie wirklich schaden können. Denn er hat eine solche innere Stärke, dass er, Vers 7, alles erträgt und erduldet. Und wir würden doch jeden beneiden, der körperlich in der Lage ist, große Lasten zu tragen. Aber wie beneidenswert ist der, der bereit ist, alle Dinge zu ertragen. Und so ist Langmut ein großer Vorteil für uns. Wir werden nicht alle Eigenschaften so durchgehen, aber wir wollen noch einmal auf die Güte schauen, auf diese zweite Eigenschaft. Die Liebe ist langmütig und gütig. Güte bedeutet im Kern wohlwollend Gutes tun. Das deutsche Wort gütig ist oft auch hier das naheliegendste, was für die Übersetzung gebraucht wird in 1. Korinther 13, bedeutet wohlwollend handeln, dem anderen Gutes zu tun. Und Paulus hilft uns, die Gütigkeit der Liebe zu verstehen, wenn er nachher sagt in Vers 4, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Es ist also eine innere Neigung, dem anderen sich gut gegenüber zu verhalten. Es ist ein inneres Suchen nach Gelegenheiten und dann nicht zurückzuziehen, wenn die Gelegenheit kommt. Es ist eine Herzensneigung, die das macht, was in Sprüche 3 steht, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Und ich möchte hier kurz auf zwei Bereiche aufmerksam machen der Güte, nämlich wir können Gutes tun, indem wir andere geistlich erbauen. Und das wird auch der Fokus dann im nächsten Kapitel, Vers 4, in Kapitel 14. Also alle praktische Hilfe und Güte in materieller Hilfe hilft nichts, wenn die Seele des anderen nicht geholfen wird. Es ist also ein Ausdruck von Güte, wenn wir unsere Geschwister lehren, wo es notwendig ist. Wenn wir sie trösten, wenn wir sie ermutigen. Und sie ermahnen. Es ist ein Ausdruck der Güte, wenn wir unsere Kinder im Herrn erziehen. Anderen Gottes Wort nahezubringen, ist eine der größten Tätigkeiten der Güte, die wir tun können. Und wir sollen nicht wie Martha meinen, dass diese geistigen Dinge irgendwie nicht gütig sind und Güte allein sich auf praktische Hilfe oder auf Tätigkeiten beschränkt, sondern wir sollen lernen, dass Güte vor allem eben geistlich dienen bedeutet. Nicht ausschließlich, aber eben vor allem. Augustinus drückt es so aus, du liebst dich selbst richtig, wenn du Gott mehr liebst als dich selbst. Was du also in dir selbst anstrebst, das musst du auch in deinem Nächsten anstreben. Nämlich, dass er Gott mit einer vollkommenen Zuneigung liebt. Denn du liebst ihn nicht wie dich selbst, es sei denn, du versuchst, ihn zu dem Guten zu führen, das du selbst anstrebst. Wir können Gutes tun, indem wir als Vorbilder anderen vorangehen. Andere belehren bringt selten etwas ohne ein gerechtes Leben dahinter. Wir sollen auch Gutes tun, indem wir anderen in praktischen Dingen helfen. Sie finanziell unterstützen, wo es weise und nötig ist. Der einsamen Person Gesellschaft leihen und ein offenes Ohr. Der überarbeiteten Mutter eine helfende Hand, dem Kind, welches in der Schule schwer hat, Nachhilfe geben. Und wahre Güte sieht diese Dinge nicht als Last, sondern freut sich über diese Gelegenheiten. Die Liebe ist wohlwollend gütig, wie eine Quelle sozusagen, die gerne übersprudelt und das trockene Land, den Durst löscht des trockenen Lands. Ein paar weitere Bedeutungen von gütig. Güte bedeutet auch in der Wortwurzel im Griechischen von Nutzen zu sein. Und einige griechische Wörterbuchen geben wirklich diesen Sinn, sich als nützlich zu zeigen. Und das hilft uns, glaube ich, auch zu sehen, dass Güte nicht einfach bedeutet, dass wir ständig darüber nachdenken, welche großen Werke wir für andere jetzt tun können. Weil wenn wir so handeln, dann sind wir oft lästig eher. Und wir helfen da, wo keine Hilfe erwünscht war. Und die wahren Nöte sehen wir dann oft nicht. Liebe ist eben nicht unanständig, sie sucht eben nicht das Ihre, sondern wahre Güte hat gelernt, sich nützlich zu machen. Wahre Güte bedeutet auch Freundlichkeit. Die Bibel benutzt den Ausdruck des leuchtenden Angesichts. Und die Idee dahinter ist, dass das Gesicht und natürlich auch die Stimme, die Tonart des Menschen, die Aufgabe hat, Freundlichkeit zu spenden, wie ein warmes Licht. Und wenn Hiob zum Beispiel in Hiob 13 sagt, dass Gott sein Angesicht vor ihm verbirgt, dann behandelt Gott ihn wie einen Feind. Oder Psalm 4, Vers 7 sagt, wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Das Wohlgefallen eines Königs wird in Sprüche 16 mit dem Leuchten eines Angesichts verglichen. Das heißt also, dass wahre Güte auch nach außen sichtbar wird. So wie ein fröhliches Herz das Angesicht heiter macht, so macht ein gütiges Herz das Angesicht freundlich. Und vielleicht musst du es dir zum Gebet machen, Gott, hilf mir, meinem Mitmenschen mit einer Fröhlichkeit, mit einem freundlichen Gesicht zu begegnen. Und dass du in die Gemeinde kommst und ein Lächeln trägst, deine Geschwister anschaust, auf sie zugehst, nach ihrem Wohlergehen fragst. Auch wenn es dir innerlich vielleicht gar nicht danach zumute ist. Und ist es nicht ein großes Privileg zu merken, dass man wirklich nützlich ist? Gütigkeit hat gesehen, wir haben gesehen, Freude daran, Gutes zu tun. Also wenn uns nicht danach zumute ist, Gutes zu tun, sollten wir beten für eine Freude danach. Für wahre Gütigkeit des Herzens. Güte ist also ein großer Vorteil für den, der gütig ist. Sprüche 11, Vers 17 sagt, es erweist der Gütige sich selbst Güte. Also während andere Menschen darauf beschränkt sind, nur Freude zu empfinden, wenn ihnen Gutes getan wird, hat der Gütige sozusagen einen nie endenden Vorrat an Freude. Wir erleben doch alle Zeiten, wo wir von anderen nur wenig Gutes empfangen. Aber der gütige Mensch hat immer eine Freudenquelle. Weil Gutes tun kann man auch dann, wenn niemand um uns herum gütig ist. Der Beutelbär, wir schauen uns mit unseren Kindern im Moment viele, also einmal die Woche so ein Tierdoku. Und wir haben mit ihnen den Beutelbär auch kennengelernt. Der wird auch Koala genannt. Und der Beutelbär wurde von Gott so beschenkt, dass er diese Blätter der Eukalyptuspflanze genießen kann. Und diese Blätter, die sind für andere Tiere ungenießbar, aber gerade weil sie für andere ungenießbar sind, sind sie so reichlich vorhanden für ihn. Er hat quasi überall, wo er sich hinwendet, hat ein Festmahl und stillt seinen Hunger. Und genauso findet auch jeder, der liebt, überall bedürftige Menschen. Und Menschen, die keine Liebe geben wollen und die Geduld und Güte brauchen. Und er findet sozusagen für seine Seele ein Festmahl und stillt dadurch seinen Hunger und findet seine Freude. Was für ein Vorteil, so zu sein. Wie Christus sagt in Johannes 4, Vers 32, er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und die Jünger fragen dann, was meint er? Niemand hat ihm zu essen gegeben. Und er sagt dann, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er hat ja gerade Güte geübt an dieser Samariterin am Brunnen. Und Jesus sagt dann, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Er sagt also, dass seine Jünger die gleiche Art von Speise essen können und diese Freude der Liebe gegenüber anderen erfahren können. Und er sagt dann, dass der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Also es ist ein Brot der Freude, was Jesus isst und was er in der Güte findet. Und ist es nicht so, dass überall die Freude der Güte geerntet werden kann? Wie oft gibt es Situationen auf der Arbeit, in der Gemeinde, im Familienleben, wo wir geduldige Güte praktizieren dürfen? Und wo wir diese Freude genießen dürfen. Ich arbeite hier für Gott und im Einklang mit dem Handeln Gottes. Was für ein Privileg. Wie schön zu sehen, dass meine Hände und meine Worte nützlich sind und Gutes hervorbringen können. Und das Geniale daran ist, dass wenn wir wirklich so lernen zu denken, wie Paulus uns hier schmackhaft macht, dann wird auf einmal das weinende Baby, vielleicht der müde, vielleicht kranke Ehepartner, das trotzige Kind, der Wäscheberg zu Hause, der depressive Arbeitskollege, dann werden diese Dinge nicht zu einer mühsamen Pflicht, sondern sie werden zu einer Chance für uns. Eine Chance, unsere eigene Freude zu suchen. Eine Chance, die ein Mensch ohne Liebe nie sehen würde oder für ihn eben wie Eukalyptus völlig ungenießbar wäre. Und dann, wie viel Dankbarkeit begegnet dem Gütigen, selbst in einer sündigen Welt. Wer auf das Gute aussucht, Wohlgefallen, sagt Sprüche 11. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass der Gütige geliebt und geschätzt wird. Und das kennen wir doch von Menschen, die voller Liebe sind, die werden geliebt. Und wir beneiden sie manchmal. Ich kenne diese Gedanken, dass man denkt, ich möchte auch so werden, weil ich dann auch so geschätzt werde. Und das darf uns auch zum Ansporn werden. Wir könnten hier viel noch sagen über das Nicht-Neiden der Liebe, das Nicht-Aufblähen der Liebe. Ich möchte kurz hier einfach sagen, dass die Liebe uns versöhnt mit der Höhe und der Tiefe unserer Situation. So drückt es Jonathan Edwards aus. Die Liebe versöhnt uns mit der Höhe und der Tiefe unserer Situation. Und er sagt dann, ob wir den Rang eines Erzengels hätten oder der eines Bettlers, mit einem Herz voller Liebe sind wir mit unserem Los versöhnt und können uns selbst respektieren, wenn wir für den Herrn leben. Und wie stark ist doch der Mensch, der nicht abhängig ist vom Lob der Menschen und sich daher nicht groß machen muss, nicht Komplimente suchen muss oder angeben muss. Wie stark ist der Mensch, der wirklich, wie Paulus sagen kann, mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich möchte hier etwas wegen der Zeit überspringen und auf diesen letzten Punkt gehen, nämlich den Wert der Liebe aufgrund ihrer Beständigkeit. Am Ende des Kapitels, ab Vers 8, sagt Paulus, dass es sich lohnt, in Liebe zu investieren, weil die Liebe niemals aufhört. Er sagt in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf, aber seine Weissagen, sie werden weggetan werden, seine Sprachen, sie werden aufhören und so weiter. Und dann Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Gerade früher, wo man die großen Burgen gebaut hat, da hat man oft aus ganz, ganz verschiedenen Handwerkerkategorien Leute gebraucht. Man hat unter anderem auch viele Zimmermänner gebraucht. Und das war nicht, weil die Burgen aus Holz gebaut wurden, sondern man brauchte große Holzkonstruktionen, um überhaupt diese Mauern zu errichten. Man hat also ein Gerüst stemmen müssen und man brauchte dafür die Expertise von Zimmerleuten. Und diese Holzbauten, die waren oft auch sehr beeindruckend, sehr ausgeklügelt. Aber das, was bei ihnen allen gemeinsam war, sie mussten alle irgendwann abgebaut werden. Am Ende sollte ja die mächtige Steinmauer stehen, wenn die Burg fertiggestellt wurde. Und Paulus argumentiert ganz ähnlich auch für die Vortrefflichkeit, für den Wert der Liebe. Er sagt, dass selbst die vortrefflichsten Geistesgaben auf dieser Welt, also Weissagen zur Erbauung und Trost, dass die nur groß oder vortrefflich sind, weil sie eben andere erbauen. Das sagt er in Kapitel 14 dann. Und damit besonders geeignete Gaben sind sozusagen Holzgerüste, mit denen wir praktisch lieben können, an etwas bauen können, was bleibt. Was sind die Gaben Gottes in deinem Leben, mit denen du praktisch lieben kannst? Sind es natürliche Begabungen, vielleicht ein besonders starker Glaube? Die Schrift redet davon, dass Gott Einzelne mit mehr Glauben ausstattet als andere. Vielleicht hast du gewisse Dinge schon lernen dürfen, in denen du anderen voraus bist. Vielleicht hat Gott dir ein gutes Einkommen geschenkt, eine starke Familie. Und wir sind so schnell dabei, nicht wahr, mit diesen Gaben wie die Korinther unser eigenes kleines Reich zu bauen, sozusagen Holzschlösser zu bauen. Aber Gott bringt oft Frustration in dieses dumme Vorhaben. So wie beim Turmbau zu Babel. Er zeigt uns, dass uns die Zeit davonläuft. Er lässt uns manchmal Rückschritte erleben, die Vergänglichkeit auch unserer Bemühungen erleben. Und er tut das, um uns daran zu erinnern, dass es diesen höheren Weg gibt, diesen bleibenden Bestand gibt. Nämlich für die Liebe zu arbeiten. Das heißt also, dass jedes Mal, wenn jemand unsere ganze Arbeit der letzten Stunde zugrunde gerichtet hat oder wir uns irgendwo in Geduld üben müssen, jedes Mal, wenn wir Güte erweisen, Geduld üben, Anstand üben, das Wohl des anderen suchen, unserem Ego Nein sagen und den Weg der Liebe gehen, dann bauen wir an diesem bleibenden Königreich und wir erwerben einen Reichtum zur Ehre Gottes, der nie vergehen wird und niemals zerstört werden kann. Ich will noch einmal zurückblicken auf dieses Kapitel und einen Gedanken am Ende noch mit euch teilen. Wir haben die Stärke gesehen eines Menschen, der liebt. Wir haben auch gesehen, dass ein Mensch, der liebt, nicht schnell beeinflusst wird von den Sünden anderer. Nicht schnell beeinflusst wird von negativen Situationen. Der Mensch, der liebt, der bekommt eine Art Edelhaftigkeit seines Charakters. Er lernt, über sich selbst hinauszuwachsen. Er lernt also, wie ein großer Strom eben Steine nicht mehr spürt, sondern einfach ruhig darüber hinweggeht. Und er lernt nicht mehr, wie ein Bergbach zu sein, der quasi bei jedem Widerstand hin und her hüpft. Er lernt, eine große Seele zu haben. Und Paulus preist diese Eigenschaften der Liebe bei den Korinthern. Und er gibt aber auch eine sehr konkrete Hilfe darin, in der Liebe zu wachsen. Und wir gehen noch einmal zurück zu diesem ersten Vers in Kapitel 12. Hat Paulus gesagt, dass Liebe eine Gabe Gottes ist, weil er setzt es in Kontrast zu den höheren Gaben. Und er sagt, Liebe ist aber auch ein Weg und einen noch vortrefflicheren Weg will ich euch zeigen. Und ich glaube, dass beide Aspekte für uns sehr, sehr wichtig sind und bedeutend sind. Wir brauchen die Sicht dafür, dass Liebe eine Gabe ist, eine Gabe Gottes. Weil wir Menschen, wir brauchen Gottes Eingreifen, damit wir überhaupt aufrichtig und von Herzen lieben können. Liebe nach 1. Korinther 13 ist absolut unmöglich für den Menschen. Wir brauchen eine Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem durch Gottes Geist geboren werden. Aber auch bei denen, die wiedergeboren sind, wir müssen bei Gott bleiben, von ihm eine kontinuierliche Herzensveränderung erwarten und erbitten. Und wenn wir auch zurückschauen, einerseits dankbar sind auf Veränderungen der Liebe in unserem Leben, dann müssen wir auch zurückschauen und traurig sein, wo es uns an Liebe gefehlt hat. Wir schauen zurück auf die Woche und sind traurig, wo wir diese Edelhaftigkeit, wo wir die Vorzüge der Liebe nicht genossen haben. Und deswegen leitet uns die Schrift an, für Liebe zu beten und das ein regelmäßiges Anliegen zu machen. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 9, betet er, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Also Liebe ist eine Gabe Gottes und muss erbeten werden von ihm. Aber wir lernen hier auch dieses zweite über Liebe. Die ist nicht nur eine Gabe, sondern auch ein Weg. Und es ist auch interessant, dass Paulus hier nicht einfach nochmal Gabe sagt. Es würde passen, dass er sagt, eine weit vortrefflichere Gabe zeige ich euch. Sondern er benutzt dieses Wort Weg. Und wir lernen etwas darüber, nämlich dass Weg eine... dass es damit zu tun hat, dass es mit konkreten Taten mit einhergeht, mit Entscheidungen, mit einem Aufwand, mit Planen und Ausführen. Wenn die Bibel das Wort Weg benutzt, ist zum Beispiel bei den Israeliten, die vom Weg abgewichen sind, die der Herr von ihnen geboten hat, indem sie das goldene Kalb angebetet haben. Oder wenn der Psalmist sagt, den Weg deiner Gebote werde ich laufen. Oder wenn Sprüche sagt, der Weg eines Mannes, dann meint die Schrift eben gerade diese Entscheidung, diese tägliche Praktizierung, dieses Einüben von etwas. Und wer nach Liebe strebt, weiß, und wer erfahren ist darin, weiß, dass die Liebe oft ein sehr beschwerlicher Weg auch ist. Ja, die Freuden darin sind sehr groß. Es ist ein himmlischer Weg, auf diesem Gebirgspfad zu gehen und diese Berge der Liebe zu genießen. Aber sie erfordern sehr viel Selbstkontrolle. Sie erfordern oft, dass wir uns bis zum Äußersten verausgaben müssen. Und dass wir lernen müssen, eigenen Wünschen zu sterben und für die Wünsche und den Bedarf des anderen zu leben. Also kurz gesagt, Liebe ist etwas, was wir lernen müssen. Es ist so wichtig, diese Wahrheit zu wissen und sie vor Augen zu halten. Ähnlich wie man lernen muss, auch das Skifahren oder das Wandern, das muss man alles lernen. Mit langsamen Schritten und mit Planung und mit Hilfe durch andere. Und wir sehen hier also eine wunderschöne Balance in der biblischen Lehre. Sie bewahrt uns davor, ohne Gebet und Abhängigkeit von Gott in der Liebe zu wachsen oder wachsen zu wollen. Aber sie bewahrt uns auch davor, zu sagen, Herr, du musst sie mir schenken und nicht in täglichen Üben der Liebe voranzuschreiten. Also Liebe ist eine Gabe und ein Weg. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, jeder von uns in seiner Situation, mit seinen Gaben und Möglichkeiten und Kontakten, wie können wir diesen Weg erlernen und diese Liebe einüben, trainieren und praktizieren? Und so lasst uns gegenseitig anspornen zur Liebe, weil sie für uns von so großem Wert ist. Und hier ist die Gemeinde so wichtig, dass ihr euch anspornt zur Liebe. Stellt euch vor, ihr seid eine Gruppe von Goldgräbern und jemand von euch hätte eine Goldader gefunden. Wie würde das eure Arbeiten verändern? Ihr würdet euch jeden Morgen früh wecken und sagen, los, wir müssen aufstehen, wir müssen das ausnutzen, dass diese Ader hier ist. Und so lasst uns einander anspornen, uns in Liebeserweisen vorangehen und zu Gottes Ehre und zu unserem großen Nutzen. Und vor allem lasst uns in allem die Liebe Christi einander zusprechen, der uns geliebt hat und der ein großes Werk der Liebe vor seinem Vater gebracht hat, ein wertvolles Werk, ein gütiges, ein geduldiges, ein nützliches Werk, Sünder zu retten. Und lasst uns daran denken, dass Paulus, wenn er hier in Versen 1-3 zu diesen Superlativen greift, diese großen äußerlichen Taten der Hingabe, so beschreibt er doch eigentlich den, der die größte Hingabe gezeigt hat, Christus. Christus, in dem Weissagung und Prophetie war, ja, der Prophet, der alle Geheimnisse und Erkenntnisse weiß, allwissend, allweise. Der, der nicht nur seine Habe, sondern seinen ganzen Reichtum im Himmel verlässt und dahin gibt zur Speisung von armen Sündern. Und der seinen Leib in den Qualen des Zornes Gottes am Kreuz zur Verbrennung hingibt. Und der dies alles nicht ohne Liebe, sondern mit unvergleichbar großer Liebe getan hat. Und der diese Dinge gerne getan hat, mit fröhlichem Angesicht nun für uns einsteht und sich echt freut, uns Gutes zu tun. Amen.